Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin der Richard und bei mir sitzt mein Kumpel
Patrick, servus.
Heute gibt es einen Film, eine reine Filmgurke. Also ein Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss, den man ja aber auf der anderen Seite doch irgendwo gesehen haben sollte, um zu sehen, wie schlecht der Film eigentlich ist, weil so glaubt einem das an sich eigentlich keiner. Es dreht sich um den Jason Statham Actioner A Working Man. Er ist seit 15. Mai 2025 ist er jetzt bei Amazon im Programm, also auch frei abrufbar. Und ja.
Ich habe dir ja vorher schon abgeraten von dem Film. Ich habe ihn vorher schon gestreamt. War nicht im Kino. Fand ihn, habe von einem englischen Portal anschauen können. War vorher schon. Er ist nichts Besonderes in dem Sinne. Beekeeper war ja schon sehr gewöhnungsbedürftig und dieser ist nun, er macht noch so einen und dann ist er weg vom Fenster, meines Erachtens.
Ja, also.
Es ist kein Film.
Nee, also du sagst es, also ich habe mir den Film auch mit einem Kumpel und meinem Bruder angeschaut. Grüße gehen hier auch raus an Max und Sascha. Wir haben genau das Gleiche gesagt. Also, wenn Jason Statham jetzt nochmal so einen Film bringt, dann hat er seine ganze Karriere unter den Laster geschmissen. Also ganz ehrlich, weil fangen wir jetzt einfach mal ganz von vorne an. Der Regisseur von A Working Man ist David Ayer. Der hat auch schon The Beekeeper gemacht. Und da hast du ja auch schon gerade eben gesagt, dass auch der schon sehr gewöhnungsbedürftig war. Und das kann ich genauso unterschreiben. Also The Beekeeper ist auch mit Jason Statham, war auch nichts Besonderes, aber der hatte zumindest noch einen Funken an Handlung und auch zumindest ein gewisses Minimum an Logik. Und die fehlt dir hier bei A Working Man komplett. Also ja. Ich muss auch dazu sagen, das wird jetzt ein Podcast, der sehr viel spoilert. Ihr müsst euch da wirklich drauf einlassen, wer das nicht möchte, soll sich zuerst den Film anschauen oder hört sich gleich die Kritik hier an und muss aber davon ausgehen, dass einiges auch schon verraten wird. Und ja, das bleibt euch jetzt überlassen und ich würde euch jetzt den Film zumindest mal ein bisschen auch ja, näher bringen, warum wir denn auch sagen, dass A Working Man die letzte Grütze ist. Und da ist der Patrick und ich nicht alleine, also wir haben ja schon einige oder
Rezession durchgelesen, die genau das
gleiche machen.
Meine englische Kritikerin hat genau das gleiche geschrieben, wo ich immer mir durchlese von ihr. Die ist genau der kompletten Meinung, wie wir beide sind. Es ist einfach ja nicht dem Schauspieler gerecht. Und auch die Handlung kann ich mir noch irgendwie ja.
Kann man sich mit anfreunden,
aber wie sie es umgesetzt haben, er hechtet von einer Szene zur anderen, um zu kaschieren, was eigentlich passiert. Diese Bösewichte kommen auf die Baustelle und bedrohen mit mehreren Waffen. Er kann das Ganze mit einem Rohr klären.
Also es ist ja wirklich mal so, es sind tatsächlich auch ein paar namhafte Schauspieler mit da dabei. Sylvester Stallone hat unter anderem auch mit das Drehbuch verfasst und das Screen oder auch die Produktion übernommen. Aber ich glaube, er war sich gar nicht bewusst, was er da eigentlich mitproduziert hat. Also zumindest macht den Anschein, hat er nicht mehr groß drüber geguckt, was da eigentlich dabei rausgekommen ist. Nein. Weil Sylvester Stallone ist auch in Hollywood oder auch gerade bei Regisseuren gefürchtet und auch bekannt dafür, dass er das letzte Wort in der Entscheidungsfrage hat, welche Filmfassung oder ja, welche ja dann da auch in die Kinos kommt. Und wenn er da wirklich die Hand drauf gehabt hat, dann muss ich sagen, dann ist auch Sylvester Stallone bald durch, weil A Working Man ist und bleibt einfach nichts. Das fängt, wie schon gesagt, so damit an. Er arbeitet, wie es der Titel auch schon verrät, als Arbeiter auf einer Baustelle. Und allein schon mal, um da wieder eine gewisse Richtlinie einzuschlagen, kommt ein schwarzer Pickup-Truck angefahren, wie man es auch so kennt. Schon seit den Wildwest-Tagen kommen die Bösen immer mit Schwarz daher. Und die mischen gleich an helllichten Tag, mischen die auf der Baustelle einen mexikanischen Arbeiter auf, wo sich dann auch Jason Statham einmischt und fragt, was denn los sei, kriegt natürlich prompt die blödeste Antwort, die man sich vorstellen kann. Das geht dich nichts an, verpiss dich. Und schon geht die erste Schlägerei los. Die wird dann aber auch sehr schnell geklärt, indem Jason Statham aus einer gefühlt Brotzeitdose eine Pump-Action, also eine Schrotflinte oder halt ja irgendwas in der Richtung rauszieht, wo man schon sagen muss, wo hat die da bitte Platz? Ja, das war schon das Erste, wo man halt sagen müssen, ja, es wird schon gleich drauf hingearbeitet, Jason Statham war beim SAS oder beim britischen Militär und genau so kann er auch kämpfen und das bringt er auch auf die Baustelle mit und ja, als wüssten wir nicht aus den letzten gefühlten 60 Jason Statham-Filmen, dass er kämpfen kann, aber auch da für den letzten, der es noch nicht kapiert hat, wird präsentiert, Jason Statham kann kämpfen. Ja, das Ganze zieht sich dann eigentlich so durch, dass dann auch die Tochter seines Chefs entführt wird und
man kämpft sich dann durch diese Unterwelt.
Ja, also du siehst ja zuerst auch, wie die Tochter mit ein paar Mädels auf die Piste geht und ordentlich feiert und sie werden während dem Feiern, werden sie schon von zwei, also einem Mann und einer Frau gefilmt.
Ausgeguckt.
Genau, wie sagt man, ausbaldowert,
ja,
und beschattet. Und egal, wo sie hinkommen, also sie landen dann auch am Schluss in einer Bar, wo auch der Barkeeper mit drinnen hängt. Und ich habe auch damals schon gesagt, also ich glaube, die hätten sogar ins Weiße Haus gehen können. Und die wären auch genau an den Menschen hingerannt, der sie dann eben auch betäubt und dann eben auch zu dieser Gang, sag ich mal, oder auch zu diesem Kreis von Menschenhändlern dann dazugehört, hätten sie auch laufen können. Ja. Also egal, wo die hingelaufen wären, sie wären da auf jeden Fall hin, ja, an, ja, diese Person. Auf jeden Fall, eben, also sein Chef möchte dann von ihm, dass er seine Tochter zurückholt, weil er hat erkannt anhand von seinen Fähigkeiten, allein schon wie er sich bewegt, dass Jason Statham die Fähigkeit hat, sich durchzusetzen und dass er beim Militär war, weil er sieht das sofort raus und das kann aber auch in dem Film gefühlt jeder. Also jeder, wo Jason Statham hinkommt und mal ganz kurz die Fäuste fliegen lässt, jeder erkennt sofort, hey, du warst beim Militär, ich erkenne das, du warst Special Forces und hin und her. Das erkennt plötzlich jeder. Ne? Auf jeden Fall.
So ein Running Gag in dem Film.
Das ist gefühlt ein Running Gag. Ja. Ne? Also sein Chef wird gespielt von Michael Pena, den kennen wir aus der Filmvariante von Chips. Ich finde ihn in einigen Filmen, ich finde ihn in den meisten Filmen.
Kiss the Cook.
Ja, Kiss the Cook. Er war auf jeden Fall immer irgendwo gut, aber in dem Film, aber auch das komplette Ensemble, jeder Einzelne, der da mitspielt, der hat keinen Bock drauf gehabt. Die sind rumgesprungen und du hast richtig gemerkt, es war nichts. Also die schauspielerische Leistung ist grottenschlecht und weit unterirdisch. Und Jason Statham bemüht sich, also auch die letzten Spuren von dieser vermissten Tochter dann auch zu ermitteln. Er kommt dann auch in diese Bar, wo dann auch dieser Barkeeper noch arbeitet. Den verfolgt er mit einem Sensor, ne? Also mit einem Peilgerät. Und das ist natürlich witzig, dass die größten Geheimmittelchen, also diese ganzen Sender, dass die immer blinken müssen. Also ganz auffällig. Und das ist da genau das Gleiche, aber er geht dann also auch in die Behausung von oder in die Wohnung von diesem Barkeeper rein und hat also auch schon die Pump-Action im Anschlag und der hat natürlich nichts anderes zu tun, als eine große Lippe zu riskieren, also der Barkeeper. Also wenn bei mir plötzlich einer in der Wohnung steht mit einer Schrotflinte im Anschlag, dann riskiere ich keine dicke Lippe. Aber der, gut, der hat vielleicht was gekifft und ist dann deswegen ein bisschen übereifrig, aber sieht die Situation alles andere als ernst. Ja? Als nächstes kommen, ja, wie soll es auch anders sein, zwei Russen in die Wohnung. Die werden natürlich dann auch umgenietet und die Spur, um jetzt ein bisschen abzukürzen, die Spur führt dann zu einem russischen, ja, Oligarchen, also ein russischer Edelmann, der ja eigentlich auch nur ein Abziehbild von dem ist, was er darstellen möchte.
Ja.
Und auch der wird von Jason Statham kurzerhand aus dem Weg geräumt und ja, es interessiert irgendwo auch keinen. Ne? Es ist also auch total easy und total schnell alles zu ermitteln. Und ja, die ganze Story ist so wirr und so
banal,
dass es einem nicht
unterhält.
Ja, nicht unterhält, aber es könnte einem auch nicht
gleichgültig sein.
Gleichgültig am Hintern vorbeigehen, ja. was mit den Leuten passiert. Und dann gibt es auch noch diese kleine Szene, wo man dann auch kurz in dieses, ja, ich sag mal vorsichtig, Verlies von der entführten Tochter reinfilmt. Und die führt dann plötzlich ganz wirre Selbstgespräche und entschuldigt sich bei ihr, ich glaube bei ihrer Mutter oder sonst irgendwas, wo ich mir auch denke, warum, was ist denn da jetzt plötzlich los? Und ja, du weißt nicht, warum sie plötzlich so am Ende ist. Wahrscheinlich hat sie schon abgeschlossen mit ihrem Leben, aber dann kommt ihre Entführerin rein und da riskiert sie plötzlich eine ganz dicke Lippe. Also genau. das stand auch im kompletten Kontrast zueinander. Also das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun gehabt.
Gepasst.
Ja, also wenn da irgendeiner reinkommt, der mich entführt hat und mir eine Pistole an den Kopf hält, dann auch da riskiere ich alles andere als eine dicke Lippe. Und ja, das hat den Film eigentlich auch nicht wirklich besser gemacht. Und so zieht sich's eigentlich auch durch. Also, ja, da gibt's dann auch noch so viele. Also,
das ist der ganze Faden durch den ganzen Film.
Ja, und
der rote Faden.
Und ja. Jason Statham ist dann auch noch mit seinem riesen Pickup-Truck, steht er neben dieser Bar von dieser Motorradgang und beschattet die. Aber das ist schon
so. Aber was dann vorher noch ist, dass er sich dann dieses, wo er sich das Crystal Meth bei denen ja
erkauft und
gekauft
genau.
Und wo dann, wo du schon gesagt hattest, sich jeder mit ihm anlegt und dann der schwarze Riese, du warst beim Militär, ich kenne einen Bruder, wo man sich einfach nur denkt, so, okay,
ja, genau.
Aber trotzdem, wenn auch beim Militär wäre, er ist in der Sekunde mein Feind und ich strecke ihm nicht die Hand.
Ja, also ich meine, gut, das würde ich vielleicht sogar noch so Militärkodex-mäßig, würde ich das vielleicht sogar noch irgendwo in Ordnung finden. Was ich aber viel mehr bemängel ist, es hat bis dahin, von der letzten Schlägerei bis zu dieser Schlägerei, hat es auch schon gefühlt wieder nur 5 Minuten gedauert, was ja, schon wieder viel zu lange war. Und
das habe ich am Anfang gemeint, der Film rusht zur Action-Szene, um irgendwas aufzubauen, ist viel zu kurz.
Ja, aber die sind auch so banal ins Leben gerufen, diese Action-Sequenzen. Also wenn Jason Statham sich prügelt, dann wegen Banalitäten. Ne? Ja. Also er geht in diese Bar, wird dann ins Hinterzimmer geführt, wo dann auch der Biker rumsitzt und zwar auch auf einem Thron, der so ein bisschen erinnert an Game of Thrones, dieser eiserne Thron. Ja, bloß, dass da halt diese Motorradauspuffrohre da hinten dann dran sind. Und ja, er wird halt nach irgendwas gefragt und dann meint er bloß, ach, seid ihr immer so frech? Und schon geht's los, ja. Also, es sind, ja, Hauptsache, Jason Statham kann wieder prügeln. Und es ist so unglaublich schlecht. Es ist so unglaublich schlecht, Leute.
Aber ich glaube, es soll einfach von der Schlechtigkeit des Films einfach ablenken, diese ganzen Schlägereien, dass er keine Handlung in dem Sinne hat.
Aber ich muss auch dazu sagen, wären diese Action-Sequenzen nicht da, dann wäre der Film überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Also die Action-Szenen retten den Film wenigstens ein bisschen. Also auf gerade mal einen Stern würde ich, aber auch nur wegen den Action-Szenen. Und genau, er bekommt dann auf jeden Fall die Droge von dem und dann sitzt er in seinem Pickup-Truck und beschattet die. Nur, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, extrem genial gemacht. Jason Statham in einem riesengroßen schwarzen Pickup-Truck sitzt im Endeffekt auf der anderen Seite von einer extrem dünnen, durchsichtigen Hecke. Okay. Und beschattet die Bar, ja? Also total unauffällig, da sitzt einer in seinem riesen Pickup-Truck und spioniert uns aus. Wie soll es auch anders sein? Ja, er wird da entdeckt und anstatt, dass er nur den Zündschlüssel rumdreht und seinen Pickup-Truck anschmeißt und wegfährt, nein, er steigt aus und klaut ein Motorrad, wo vor der Bar steht. Also seltenst bescheuert. Seltenst bescheuert. Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, hey, um Gottes Willen, mir will jemand ans Leder, ich springe aus meinem Auto raus und klau mir ein Fahrrad. Ja. Also diese Logik wollte sich mir einfach nicht eröffnen.
Nein, vielleicht, weil er mobiler mit dem Motorrad.
Das glaube ich nicht, aber wesentlich.
So, mit dem Motorrad könnte ich dann ins Unterholz theoretisch. Das ist noch leicht dahingestellt, dass man das dann. Aber das ist ja nicht. Er fährt ja dann komplett die gerade Straße.
Genau, entlang. Er fährt auf einer geraden Straße, seine Verfolger ballern.
Ich hätte verstanden, wenn er dann durch die Felder jagt, damit, dass die Pickups dann nicht da.
Ganz genau, kommen. Eben schön zwischen, okay. zwischen den Bäumen durch und dann wäre er weg gewesen. Aber er fährt auf einer geraden Strecke und seine Verfolger holzen halt alles, was sie in ihren Maschinenpistolen haben, holzen sie hinter ihm her und treffen halt immer bloß. Das Motorrad oder irgendwas anderes, nur nicht ihn. Und ja, er kommt an eine Polizeistreife, wie soll es auch anders sein? Auch die sind von diesem Menschenhändlerring geschmiert und bezahlt und es ist alles nur ein einziges Klischee.
An den Haaren herbeigezogen.
Ja, also man dreht sich halt wirklich so hin, wie man es gerade braucht. Ne?
Genauso diese russische Garde, die dann dem Vater, den des verstorbenen Oligarchen unterstehen, sind nur ein Abziehbild ihr selbst. Am Anfang denkst du, okay, jetzt kommen die russischen Profis, okay, vielleicht gibt es jetzt einmal, oder nur dann denkst du, okay. Okay,
genau.
Das
also,
war aber jetzt.
Das war auch sowas, wo ich auch gesagt habe, hey, du hast es da mit den kyrillischen Erkan und Stefan zu tun.
Dann nehmen wir das.
Also wesentlich schlechter. Also da wäre ja dieser russische Baron oder Zar oder sagen wir einfach dieser Anführer, wäre tatsächlich mit Erkan und Stefan sogar noch besser beraten gewesen, weil die sind ja auch, also die kommen mit so wie so Edeltalerhorns kommen die da an mit wie heißen sie, so Trainingsanzüge.
Aber die meine ich gar nicht, die meine ich gar nicht.
Ach, die meinst du, ach.
Die habe ich gar nicht, die sind für mich ja kompletter Witz, aber.
Ja, und deswegen sage ich ja, also.
Ich meine, die am Schluss dann, wo dann er diesen Rad herantritt und dann sagt, mein Sohn ist getötet worden, ich möchte jetzt Rache, wo sie sagen, okay, der eine schnipst nur und dann kommt die eine Frau und der Mann.
Ja, stimmt.
Und dann denkst du, okay, was passiert jetzt?
Ja, und ich, also die, also das sind ja die Entführer praktisch.
Nein, nicht die Entführer, die meine ich auch nicht, sondern.
Ach, gut, die sind ja alle unfähig, also Katastrophe.
Die Entführer, die dann das neue Business für den Sohn oder auftun möchten, sind ja auch, wo du dann denkst, okay. Was unterstelle ich mir hier? Ich meine eigentlich die dann zu diesem Sohn herantreten, am Schluss dann.
Ja, ja.
Wo dann, wo also, du denkst, mit diesen Boots, die mit den Kalaschnikow dann vor ihm steht und dann alles zerschießt, wo du denkst, okay, jetzt könnte vielleicht noch eine geballte Action kommen. Oder dann denkst du, wo sie dann ihm und bei der Entführten dann in diesem Casino, nenn es jetzt mal Untergrundcasino, dann stehen und eigentlich, und dann denkst du, okay, was machen die jetzt also?
Mhm. Du hast es gerade angesprochen, das Untergrund-Casino, da kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte aber noch kurz diese beiden Handlanger dieses russischen Zaren ansprechen, der sich beschwert, dass seine Kohle gestohlen wurde. Also wie schon gesagt, die kommen in so Trainingsanzügen.
Das sind seine Söhne.
Und die schauen also aus, als hätten sie ihre Edelsofa-Bezüge geworfen mit ganz extravaganten Mustern und sonst irgendwas. Aber die sind ja nicht nur, sag ich mal vorsichtig in Anführungsstrichen, besonders gekleidet, sondern die sind aber auch noch besonders blöd. Also, ja, dann war dann Zeit für Bang-Bang-Zeit. Also, Junge, was hast du dir da für Leute hingezogen? Also selbst wenn es meine eigenen Söhne wären oder sonst irgendwas, da geht es ums Business, da kann ich nicht den letzten Vollidioten ransetzen. Aber gut, die hat er halt. Ja, auf jeden Fall, du hast es gerade angesprochen mit dem Untergrundcasino. Und wir kennen ja alle diese Extravaganz bei den Russen, also wenn die, oder überhaupt bei so Edelleuten, wenn die Geld haben, dann zeigen die das auch, dann leben sie das. Ja, dann wird alles, was sie haben, nur auf ihren Reichtum abzielend präsentiert. Ja. Und da aber nicht. Ne? Wir sind in einer baufälligen Ruine irgendwo im Wald.
Ja.
Da bricht der Putz von den Wänden, da hast du Löcher in den Decken, da kannst du.
Gefühlt wie auf Kuba.
Ja, da kannst du vom ersten in den zweiten Stock hochgucken oder sogar in den dritten Stock, das Dach bricht in sich zusammen. Da stimmt alles hin und vorne. Wir haben ein fettes Baugerüst vorne dran stehen, also das ist eine abbruchreife Schrotthütte. Und da sitzen die reichsten Russen, die man sich vorstellen kann. Also, das war auch sowas von hanebüchen und bescheuert.
Das ist ja genauso wie mit, wenn ich das unterbreche, mit der Entführten, der einem Zauberer oder einem Pädophilen, nenne ich es jetzt mal, herangeführt wird, der sie für seine Zwecke hernehmen möchte, aber die Backe von ihm ja abbeißt.
Ja, stimmt.
Und dann will er sie nochmal haben. Also das Einzige, was er verlangen würde, dass er sie vielleicht umbringen dürfte oder sonstiges, was er auch am Schluss dann machen möchte, aber da würde er nicht noch mit ihr reden, sondern du hast mir das angetan und dann...
Vor allem, was ich so extrem peinlich fand, ist, die bringen sie nicht irgendwo bewusstlos über die Schulter gepackt dorthin. Nein, die kommt in so einem Koffer, die kommt in einem Trolley, wird die da reingefahren, wo man sich überlegt, ey, der Koffer ist so klein. Ist die eine Kleinwüchsige? Ist die 1,10 Meter groß und hat in dem Koffer Platz? Ey, die müssen die ja in ihre Einzelteile auseinandergepflückt haben und da Tetris-mäßig da reingepackt haben. Also Leute, wer hat da den Endschliff übernommen für den Film? Also der letzte Rotz. Und das geht also auch noch so weiter. Eben er fährt zu dieser zu diesem Untergrundcasino und hat aber dann noch minutenlang den Kofferraum auf, wo Beleuchtung ist. Er hat die Scheinwerfer an und will sich da anschleichen. Also Leute, es peinlicher ging es echt nicht mehr. Und hast du es gesehen? Also das ist meinem Bruder aufgefallen. Der Mond. Das ist ja auch nur Kulisse. Der Mond, das ist ja so ein Riesending.
Ja, das passt nicht zum Verhältnis.
Als wäre der gerade mal 20 Kilometer von der Erde entfernt. Ein Riesending und hängt auch gefühlt so weit unten, dass das der nächste Motorradfahrer gegen den Mond stoßen würde. Und dann ist es aber noch so, dass die Szene am Schluss, wo die Polizei ankommt, da siehst du ganz weit unten den Mond hängen,
Ja. Aber
der Mondschein kommt von oben.
Ich weiß, habe ich auch, ja.
Also da müsst ihr mal drauf achten, Leute. Das sieht auch unglaublich lustig aus.
Bei uns haben wir die Vorhänge vertauscht.
Bei unseren drei Monden, die wir in unserer Umlaufbahn haben, kann das schon mal vorkommen, ja, dass der eine Mond weit unten hängt und der andere Mond beleuchtet von oben. Also das sieht auch so unglaublich Panne aus. Und selbst die Action, wo er dann diese Entführte befreit, war ja auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auch sinnbefreit und auch unglaublich blöd. Die Entführer, die machen anfangs noch einen ganz, sag ich mal vorsichtig, kompetenten Eindruck, indem sie filmen und dann eben auch dementsprechend auch gut entführen.
Und das wirkt eigentlich solide, ja.
Genau, und ganz am Schluss ist aber überhaupt nichts mehr von irgendeiner Professionalität.
Weil wenn sie so hingestellt ist, wenn es die letzten Vollhonks, wo du einfach nur denkst, okay, wie haben sie das am Anfang hingekriegt?
Ja, das ist als
genauso wie dann Jason Statham den einen ausnockt gegen die Wand. Okay, das ist okay. Und
okay,
dann sie dann plötzlich, bitte verschon mich, ich mache nichts. Und dann die Tochter sich auf die Schultern von ihr setzt und mit ihren Schenkeln sie dann, ja,
erwürgt. Ja, aber das war ja auch so, weißt du, sie wird ja in dieses Zimmer, glaube ich, reingebracht.
Hinterzimmer,
Waschzimmer. Ja, und es sind überall in diesem Zimmer sind Löcher in den Wänden, in den Decken. Sie setzt sich dann auch noch vor ein Fenster und spielt erst einmal die Mondscheinsonate auf einem Piano.
Ja.
Wo ich mir denke, also wenn ich irgendwo entführt werde, in ein Zimmer gebracht werde und dann auch noch allein gelassen werde, damit man sieht, dass ich eben das gelernt habe, spiele ich erst einmal Klavier. Ja, was für ein Quatsch. Ich schaue mich doch als erstes mal um, wo kann ich raus? Ist da eine Möglichkeit, das Fenster aufzumachen? Oder vielleicht kann ich in den nächsten Stock reinspringen oder sonst irgendwas?
Vielleicht sehen wir den Film einfach viel zu ernst.
Also ganz ehrlich, da bleibt dir nichts anderes übrig, als den Film ernst zu sehen.
Ja, ich weiß,
ne? Also es ist ja auch keine Comedy-Action, sondern es ist ja, dein Film nimmt sich ja leider Gottes auch selber ernst. Das ist ja das Problem.
Nein, also, die Thematik an sich soll ja auch ernst sein.
Ja, ja.
Die Umsetzung her, finde ich.
Ja, aber deswegen sage ich ja, der Film nimmt sich ja auch ernst. Also der will ja auch ein ernster Actionfilm sein. Und David Ayer hat ja im Endeffekt auch immer ganz gute Filme abgeliefert. Der hat ja auch mit Street Kings hat einen unglaublich guten Film gemacht.
Ja.
Training Day hat sogar Oscars bekommen.
Ja? Also mit einer meiner Lieblingsfilme in Action-Genre.
Ja, und
ich bin der King.
Genau, und King Kong ist nichts gegen mich. Das ist ja das, was ja Denzel Washington damals frei stegreif
improvisiert hat. Oder sorry für die Aussage, du bist mein Nigger.
Ja, genau, und wer die Filme kennt, das ist ein Zitat, also keine Einstellung von uns, sondern ein Filmzitat. Zitat
aus Training Day, ja.
Und irgendwann kam dann der Moment, wo David Ayer irgendwo gesagt hat, es ist mir völlig egal, ich kurbel halt jetzt noch einfach einen Film nach dem anderen runter und dann kommen solche Gurken wie eben A Working Man raus.
Aber wie du gesagt hast, eigentlich müsste da noch Leute ja draufschauen, die dann sagen, okay,
ja,
was habt ihr da abgeliefert?
Ja,
weil also es wirkt zwar, als hätte produziert, keiner draufgeschaut, oh, so schnell wie möglich ins Kino, so schnell wie möglich wieder auf Streaming, dass ich das Geld dafür wieder reinhole, dass ich Beekeeper 2 jetzt machen kann.
Ja, also Leute, deswegen, also ich bin froh, dass ich mit den Filmen damals, ab März lief er, glaube ich, damals im Kino, ja, nicht angeschaut hatte. Er stand bei mir auf meiner Liste, ich wollte ihn auch unbedingt gucken, aber ich habe es aus zeitlichen Gründen Gott sei Dank nicht geschafft. Und selbst diese, ich glaube, 2 Stunden sind es, wo du da dran hockst.
1:57, ja.
Die du bei Amazon da verbringst, ist gefühlt jede Minute ist verschwendete Zeit. Und deswegen raten wir euch gerade auch ein bisschen davon ab. Wie schon gesagt, ihr könnt euch den Film selber mal antun. Wenn es euch zu blöd wird, schaltet ab. Er wird, egal wann ihr ausschaltet, er wird nicht besser. Also, selbst wenn ihr nach 5 Minuten ausschaltet, wird nicht besser. Ab der Hälfte, er wird nicht besser. Eher im Gegenteil, er wird sogar noch schlechter. Wie schon gesagt, die Entführer, die ja anfangs noch recht professionell gewirkt haben, waren plötzlich dann überhaupt nichts mehr. Die waren dann schon zu blöd, um eine Waffe zu betätigen. Ja? Auch dann die Entführte. Zuerst ist sie, ich in dieser einen Szene in meiner Zelle oder in meinem Gefängnis, ich bin so verzweifelt, wo du schon denkst, sie ist jetzt schon dem Suizid nahe und verzweifelt. Und dann am Schluss ist sie noch so tough und nachdem alles vorbei war, dreht sie sich um und zeigt die beiden Mittelfinger in den Raum rein und macht da plötzlich, als hätte sie Jason Statham befreit. Also es war auch unglaublich schlecht geschauspielert. Also ja. Jason Statham verschanzt sich mit ihr hinter einer Brüstung und er schießt halt zurück. Das ist der einzig coole Move, den er macht mit diesem Display, was er da an der Knarre hat.
Diese zwei, wo er dann von diesem Ding, die zwei Russen meine ich.
Genau, die beiden Russen, wo ja auch der eine schon wieder Klamotten anhat, aber auch jeder in diesem Film hat irgendwo Klamotten an, wo man sagt, hey, habt ihr irgendwie mit irgendeinem Modepark einen Vertrag abgeschlossen? Weil diese Klamotten, die trägt doch keine alte Sau mehr. Was heißt mehr? Überhaupt nicht. Also der Mantel, den dieser Russe angehabt hat, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt männlich oder weiblich, das war ein verknitterter Ledermantel, als hätte er sich einen schwarzen Müllsack drüber geschmissen. Da wollte er wahrscheinlich irgendwie auf Matrix Neo oder sonst irgendwas machen, aber kam im Endeffekt nur rüber, wie, als hätte er als hätte er auf seinem Mantel gepennt oder sonst irgendwas. Ja? Und auf die schießt Jason Statham hinter dieser Brüstung vor und wie schon gesagt, das ist eine ganz coole Einstellung, weil er hat ein Display an seiner Kanone und da kann er dann eben perfekt zielen. Aber anstatt, dass er gleich diese Granate rüberwirft, nein, er macht sich erst diesen riesen Act mit dem Display und zurückschießen, auch noch mit der Gefahr, selber getroffen zu werden. Er zückt diese kleine Handgranate. Und die Entführte meint natürlich, ist das eine Granate? Nein, das ist ein schwarzer Apfel und ich esse mir jetzt den Apfel rein. Ja? Also, was für ein Blödsinn. Die Dialoge sind auch alle sowas von
stumpfsinnig
und grottenschlecht. Wie schon gesagt, ihr seht es selber, wie wir über diesen Film herziehen. Wir ziehen auch ordentlich vom Leder und es ist, finde ich, völlig zu Recht. Ich kann überhaupt nicht diese, glaube ich, 3,5 oder 4 Sterne-Bewertung auf Netflix, auf Amazon gerade verstehen. Also, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, das brauchen wir gar nicht in Frage stellen.
Soll halt ein jüngeres Publikum einfach abcatchen.
Du sagst es, es soll ein jüngeres Publikum abcatchen, aber dann hat er eine FSK 18 bekommen. Verstehe ich auch nicht. Also wenn, dann macht es den Film ab FSK 16. Und dann hast du aber im gleichen Atemzug auf Netflix mit Tom Hardy den Havoc laufen, der ja so unglaublich brutal und blutig ist. Und der hat eine 16er-Freigabe bekommen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das könnt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wenn ihr den Havoc auf Netflix schon gesehen habt mit Tom Hardy, welcher von den beiden Teilen denn oder Filmen denn brutaler ist? Der aktuelle Jason Statham oder der mit Tom Hardy? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Tom Hardy. Ja. Aber da gibt es andere Mankos und die können wir auch gerne irgendwann anders dann mal besprechen. Aber wir zerpflücken ja jetzt gerade den sensationellen Statham. Ja, und wie schon gesagt, auch wenn dann das Mädchen wieder zurück nach Hause gebracht wird, wie schlecht sie da alle Schauspielern und also, buh, das war ganz, ganz schlechtes Kino. Also da tut jede Minute, tut wirklich weh. Normalerweise müsstest du Schmerzensgeld kassieren. Das ist meine Meinung da dazu. Wie schon gesagt, ihr könnt uns das wirklich mal da lassen, auch in den Kommentaren, wie, wenn ihr ihn schon gesehen habt, wie ihr den A Working Man aufgenommen habt, ob ihr das genauso ernst seht wie wir oder ob ihr sagt, hey, das war ganz solide Action. Muss ich auch eingestehen, Action, die ist recht solide, aber von Logik und auch von Dialogen her ganz, ganz weit davon entfernt, auch nur ansatzweise ein schlechter Film zu sein. Ja, ja. Der ist schon im Minusbereich, finde ich. Also ich habe so, ganz ehrlich, schon lange nicht mehr so einen Schrott gesehen. Ne? Und wenn Jason Statham das tatsächlich nochmal so macht, dann ist seine Karriere eigentlich vorbei.
Bin ich bei dir, ja.
Und wir haben da ja schon in der Vergangenheit zahlreiche Beispiele, ja, ob das jetzt ein Steven Seagal ist, ob das jetzt selbst Jean-Claude Van Damme oder wie heißen sie denn noch alle, diese ganzen alten Actionstars, die ja dann plötzlich, oder Wesley Snipes, selbst ein Bruce Willis, die ja dann eigentlich irgendwann nur noch Direct-to-DVD-Filme gedreht haben, die ja dann noch nicht einmal mehr einen Kinostart bekommen haben, ja, oder dann direkt für irgendwelche Streaming-Portale ihre Filme abdrehen. Das ist, und da ist Jason Statham auf bestem Wege dahin. Also der braucht jetzt definitiv, der nächste Film muss ein Blockbuster werden, weil sonst kann ich für nichts garantieren. Also würde ich davon ausgehen, dass seine Karriere eigentlich fürs Kino vorbei ist.
Wir werden sehen.
Und es war ja eigentlich auch mit den Expendables 4 war es ja eigentlich auch genau das Gleiche.
Ja.
Der war ja auch reiner Schrott. Also ich glaube, der Expendables 4 hatte mehr Greenscreen oder Bluescreen-Szenen als die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie zusammen.
Und dabei ist ja nur was, eine Stunde irgendwas.
Und tausendmal so schlecht. Also, und leider Gottes hat auch da Jason Statham mitgespielt und auch Sylvester Stallone hat da seine Finger mit im Spiel. Also da muss ich jetzt auch so ein bisschen, ja, das anprangern, dass die Karrieren von den beiden eigentlich schon vorbei sein könnten. Also Fazit, ich meine, ihr habt es ja eigentlich die ganze Episode über schon gehört, dass der Film bei uns überhaupt nicht gut abgeschnitten hat.
Nein.
Und ja, also auch wenn ich die meiste Zeit eigentlich gesprochen habe, aber Patrick und ich, wir teilen uns diese Ansicht. Und,
ich habe mehr genickt.
Ja, genau, er hat genickt, das könnt ihr leider nicht sehen, aber ich kann es bestätigen. Und ja, wir haben den Film als absoluten Schrott empfunden. Wir würden uns gerne freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr uns da die Kommentare dalassen würdet, ob ihr den Film auch schon gesehen habt, ob ihr das genauso seht. Und dann, ja, würden wir uns verabschieden und bis zur nächsten Episode.
Wir freuen uns auf euch.
Danke fürs Zuhören. Tschüss dann. Ciao.